kein Glücksspiel. Also das mit dem Glauben an Jesus ist kein Glücksspiel. Ich lese aus dem Evangelium Johannes, Kapitel 7, Vers 10 bis 17. Als aber die Brüder von Jesus hinaufgegangen waren zum Fest des Laubhüttenfest, ging Jesus auch hinauf, nicht öffentlich, sondern heimlich. Da suchten ihn die Juden auf dem Fest und fragten, wo ist er? Und es war ein großes Gemurmel über ihn im Volk. Einige sprachen, er ist gut, andere aber sprachen, nein, sondern er verführt das Volk. Niemand aber redete offen über Jesus aus Furcht vor den Juden. Aber mitten im Fest ging Jesus hinauf in den Tempel und lehrte, und die Juden verwunderten sich und sprachen, wie kann dieser die Schrift verstehen, wenn er es doch nicht gelernt hat? Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand dessen Willen tun will, also den Willen Gottes, wird er inne werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst ausrede. Also das ist der Kernsatz. Wenn jemand Gottes Willen tun will, wird ihm klar werden, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. In den Spielcasinos wird Roulette gespielt. Die Einsätze liegen auf den Feldern, die Kugel rollt. Es herrscht atemlose Stille. Wer gewinnt? In einem Lied wird das Leben mit solch einem Glücksspiel verglichen. Es heißt dort, das Leben ist ein Spiel und wer es recht zu spielen weiß, kommt endlich an das Ziel. Wie man das so leicht hinsingen kann, es geht um Tod und Leben. Da muss man genau wissen, wie man gewinnt und wie man verliert. Für die Leute auf dem Tempelplatz von Jerusalem war es nur eine harmlose Diskussion, ein billiges Gerede, was sie von Jesus dachten. Die Meinungen schwirrten durcheinander, wer sollte Recht haben? Da trat Jesus plötzlich in diese Gruppe hin, in diese Gruppe diskutierender Leute. Er sprach von dem einen Weg, auf dem man gewiss wird. Er verwies auf den heiligen Willen Gottes, den man tun muss. Solange man mit einer guten Tat täglich oder vielleicht auch zwei sich abfindet, bleibt alles unverbindlich. Nur wer sich ganz Gott und seinem klar ausgesprochenen Recht ausliefert, spricht anders über Jesus. Er erkennt, wie tief er in die Sünde hineingebunden ist. Er entdeckt den schwachen und kranken Willen. Dann ist Sünde kein veraltetes Wort mehr, sondern ein vernichtender Tatbestand. Man kann dann nicht mehr unbeteiligt über Gnade reden, sondern wird nach der Begnadigung Gottes schreien. Wer sucht, muss mit seinem ganzen Leben suchen. Das ist dann kein billiges Glücksspiel mehr. Ob nicht auch andere Religionen etwas Richtiges haben, wer sucht, muss genau wissen, was rettet mich. Wenn Jesus uns hier den ganzen Willen Gottes verbindlich macht, ruft er uns gleichzeitig zu, dass er der Retter der Gescheiterten ist. Es gibt völlige Klarheit und Gewissheit, wenn man über Jesus im Angesicht der anklagenden Schuld unseres Lebens spricht, dann wird Jesus uns immer größer. Nun wollen wir wieder einiges in der Bibel suchen, wo wir weiter Gedanken finden dazu. Da möchte ich zuerst aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 2 lesen. Da sagt der Apostel Paulus über sein Amt, seiner Predigt, wir meiden schändliche Heimlichkeit, gehen nicht mit List um, also nicht mit Tricks, fälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Das ist so schön, dass es durchs Gewissen hindurchgeht und das Gewissen fordert uns heraus. Paulus hat ja in dem Römerbrief, den er geschrieben hat, vor seinem Besuch dieser Weltstadt geschrieben, was so notvoll ist, dass die Menschen die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Sie wussten von Gott, das ist Vers 21 im ersten Kapitel, obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihm nicht gedankt und gepriesen, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit. Das ist so schlimm, dass das geschieht. Und Vers 28 im ersten Kapitel des Römerbriefes, wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat Gott sie dahingegeben, ein furchtbares Wort, Gott hat sie dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist, voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass die solches tun nach Gottes Recht den Tod verdienen. Aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Also, ich muss den Willen Gottes tun. Und erst in diesem Suchen erkenne ich, wer Jesus ist, der mich bösen Menschen erlöst und befreit von der Macht des Bösen. Im ersten Timotheusbrief schreibt Paulus an seinen jungen Mitarbeiter, wie das ist in der letzten Zeit. In der letzten Zeit werden einige vom Glauben abfallen und verführerischen Geistern und teuflischen Lehren anhängen, verleitet durch Heuchelei der Lügenredner, die ein Brandmal in ihrem Gewissen haben. Das ist so schlimm, dass wir verführt werden vom reinen Gotteswillen her zu falschen Gedanken, die uns nicht weiterführen, sondern immer weiter von Gott wegführen. Unter dem Reden Gottes in seinem Wort wacht das Gewissen auf. Da lesen wir in Hebräer 9, Vers 14 von unserem Gewissen. Wie viel mehr wird dann das Blut von Jesus Christus, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unsere Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Das ist so wunderbar, dass das Gott tut durch sein Wort, dass er uns reinigt. Und in Hebräer 10, Vers 22, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Ja, das ist herrlich, dass Jesus auch unser Gewissen wieder frei macht in der Vergebung unserer Schuld. In der Apostelgeschichte 24, Vers 16 erzählt Paulus von seinem Leben, das er es zum Grundsatz hat, ich übe mich zu haben, überall ein unverletztes Gewissen, ein ganz klares, auf Gott ausgerichtetes Gewissen, das Gott richtig dient und ihm gehorsam macht. Das ist so schön. Und das Wort aus Hiob 27, Vers 6, da sagt Hiob, an meiner Gerechtigkeit halte ich fest und lasse sie nicht. Mein Gewissen beißt mich nicht wegen eines meiner Tage. So wichtig, dass ich im Wort Gottes mich im Gewissen prüfe, was Gott von mir will. Es steht im 2. Samuelbuch, Kapitel 24, Vers 10, wie David im Übermut eine Volkszählung veranlasst. Gott wollte nicht, dass er prahlt mit der Größe seines Volkes und vor allem nicht mit der Zahl seiner Kämpfer. Und da heißt es im Vers 10 des 24. Kapitels im 2. Samuelbuch, aber das Herz schlug David, nachdem das Volk gezählt war. Und David sprach zum Herrn, ich habe schwer gesündigt, dass ich das getan habe. Und nun, Herr, nimm weg die Schuld deines Knechtes, denn ich habe sehr töricht getan. Ja, Schuld ist gut, das Gewissen wird erst wach unter dem Wort Gottes, indem wir es in sein Licht bringen und von dort her klären und prüfen lassen. Und im Römerbrief Kapitel 2, da sagt Paulus im Vers 15, dass alle Menschen in das Wissen, auch die gläubigen Leute, die nur formell Gott dienen und nicht richtig, dass in ihr Herz das Gesetz geschrieben ist und was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Vor dem Gewissen, auf das Gewissen hin können wir alle angesprochen werden und geprüft werden. Und darum ist so wunderbar, dass eine wirkliche Bekehrung und ein Glaubensschritt unter der Reinigung des Gewissens geschieht, dass wir alles Böse weglegen. Und ich will schließen mit dem Liedvers, wie lang habe ich mühvoll gerungen, geseufzt unter Sünde und Schmerz, Doch als ich mich ihm überlassen, da strömte sein Fried in mein Herz. Sein Kreuz bedeckt meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein. Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. Amen.